Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute wieder mal ohne meinen Co-Host Sebastian im Studio, dafür aber mit einem ganz spannenden Interviewgast, nämlich mit Sven Melzer. Er ist Geschäftsführer von Megasat und Telestar und er macht jetzt gleich den Auftakt unserer neuen Rubrik Köpfe der Branche. Da wollen wir künftig in unregelmäßigen Abständen Akteurinnen und Akteure aus der Campingwelt vorstellen, vor allem welche, die auch selbst Camper sind, damit ihr da draußen auch mal so ein bisschen einen Einblick bekommt, wer da so alles in den Unternehmen sitzt, die ihr kennt, von denen ihr Produkte oder Fahrzeuge habt. Und ja, wie gesagt, da haben wir uns jetzt als ersten Gast den Sven eingeladen. Herzlich willkommen, Sven. Und du wirst uns heute über dich berichten, über deine Camping-Erfahrungen und aber natürlich auch über Megasat, Telestar und auch so ein bisschen, was da so alles dahinter steckt, damit unsere Hörerinnen und Hörer einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Hallo Sven, erstmal.
Ja, hallo, ich freue mich drauf.
Ich möchte gerne einsteigen mit dir als Mensch und Camper. Und da interessiert mich natürlich jetzt in erster Linie, wer bist du denn, wenn du gerade mal nicht im Büro sitzt?
Ja, ich bin eigentlich ein Familienmensch. Wenn ich nicht im Büro bin, gehört der Zeit eigentlich meine Familie, gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam Abendessen am Tisch zu sitzen. Das macht mir eigentlich recht viel Spaß. Am Wochenende tue ich auch ganz gern kochen und habe da auch eine kleine Rivalität mit meiner Frau. Wer zaubert da das bessere Gericht am Sonntag auf den Tisch? Da tun wir uns gegenseitig immer schon ein bisschen necken. Und lachen auch darüber, wenn es mal gut ist oder schlecht ist. Ja, das macht uns eigentlich recht viel Spaß.
Das heißt, ich kann dann meinen Mann mal bei dir in die Männerkochschule schicken.
Ja, ich finde es recht wichtig als Mann, dass man kochen kann. Aber wenn man auch mal alleine lebt, kommt man gut zurecht. Oder auch in einer Partnerschaft tut sich das sehr, sehr gut ergänzen. Das tue ich auch meinem Sohn empfehlen, dass er sich da einarbeitet. Ziel soll es sein, so Grundnahrungsmittel einfach gut zubereiten, dass es schmeckt. Es muss nichts Kompliziertes sein.
Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Halil, hör gut zu. Der Sven kann dir da noch einiges beibringen.
Dann haben wir auch einen Hund.
Oh ja.
Das ist auch mein großes Hobby, eigentlich mit dem Hund am Wochenende rausgehen. Nach dem Frühstück, Samstag, Sonntag, gehe ich eigentlich da 3 Stunden bis zum Mittagessen mit dem Hund, sehr viel in die Bayerische Rhön. Wir wohnen ja im Mittelgebirge, ganz im Norden von Bayern.
Aber da habt ihr aber beide eine gute Kondition, du und der Hund.
Ja.
Was ist das für einer?
Das ist ein Schäferhund.
Ah ja, gut, die möchten auch gerne was tun, ne?
Ja, der muss eigentlich gefordert werden.
Schön. Also ich höre da so ein bisschen raus, du führst eher so ein beschauliches Leben privat.
Ja. Das ist eigentlich mein Ausgleich zum Berufsalltag.
Jetzt bist du aber ja nicht nur ein sehr guter Koch anscheinend, sondern hast auch schon die ein oder andere Camping-Vanlife-Erfahrung auf dem Buckel, sage ich mal, wie man bei uns in Bayern sagt. Du warst, habe ich gehört, ein halbes Jahr im australischen Outback unter anderem unterwegs. Wann war das genau und wie kam es dazu?
Ja, das war 1990. Da hatte ich ja die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Meisterausbildung mir mal 6 Monate Zeit zu nehmen, bevor dann der größere Berufseinstieg erfolgt ist. Und da haben wir uns entschieden, meine Partnerin und ich, die konnte sich auch frei nehmen, dass wir mal für ein halbes Jahr nach Australien gehen, sind dann nach Melbourne geflogen und haben uns dort für $800 so ein altes Auto gekauft. Haben dann erstmal festgestellt, dass gar nicht richtig fährt und mussten das dann in die Werkstatt geben. Und dann ist eigentlich das Abenteuer schon losgegangen. Da haben wir uns von einem Freund ins Outback fahren lassen und waren dann mal 4 Wochen komplett ohne Auto auf uns allein gestellt. Das war nur so ein kleiner Lagerplatz, wo ein Wasserhahn war, eine Dusche und haben nicht mal einen Gaskocher oder Benzinkocher dabei gehabt, sondern haben mit Feuerholz gekocht.
Und okay.
Da haben wir 4 Wochen verbracht, also nur mit kleinen Bergsteigerzelt, Isomatte und den Klettersachen in einem großen Klettergebiet und waren da jeden Tag wirklich aktiv. Nach 4 Wochen ist dann der Freund gekommen und hat uns dort wieder abgeholt.
Und wovon habt ihr euch da ernährt? Da konntet ihr nicht für 4 Wochen Nahrungsmittel mitnehmen.
Ja, wir haben gut einiges mitgehabt. Es gab 25 Kilometer entfernt eine Outback-Station, so ganz ein kleines Ding, wo man so tanken konnte und es ein paar Konserven gibt und ein Toastbrot. Unter anderem auch ein Eis.
Oh, das ist gut.
Und wir sind immer so 3 Tage geklettert, bis so die Finger durch waren und wir die Muskeln gespürt haben. Und unser Rasttag war dann eigentlich die 25 Kilometer zu der Outback-Station hinzugehen, vor allem Eis zu essen, Kaffee zu trinken und dann ein paar Konserven zu kaufen und wieder zurückzugehen.
Wenn du sagst hinzugehen, das heißt zu Fuß, 25 Kilometer.
Wir haben kein Auto, nichts dort gehabt, gar nichts.
Ach du Scheiße, okay.
Wir waren da wirklich komplett ausgesetzt und ich hatte da auch eine tolle Begegnung mit so einer schönen australischen Handsman-Spinne. Der Name kommt daher, weil die Spinne so groß ist wie wirklich so richtig große Männerbranke. Und ich bin da vom Klettern zurückgekommen und lang so beim Zelt so rein zum Reißverschluss. Beim Doppelzelt und merke, wie ganz leicht was meine Haut berührt. Und dann ziehe ich meine Hand raus und dann hockt diese dicke, fette Spinne bei mir auf Hand. Ich habe einen Satz gemacht, das kannst du dir vorstellen, nach hinten und habe die weggeschleudert. Da gruselt es mich jetzt, wenn ich es erzähle, gruselt es mich immer noch am Rücken. Stellt sich die Gänsehaut auf.
Da gruselt selbst mich, weil also ich bin wirklich ein erklärter Spinnenfreund, ne? Ich liebe Spinnen. Ich habe die als Kind schon bei mir zu Hause in Bodenvasen gesetzt und gefüttert. Aber die Begegnung müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Die Handsmen, sind das die so giftig sind auch?
Nee, die ist Gott sei Dank nicht giftig.
Ah, okay. Dann war das eine andere.
Ja, Redback-Spinnen und so, die sind im Totholz. Deswegen darf man sich da auf keinen Totholz zu Baumstämme draufsetzen. Dort. Oh,
okay.
Lebensbedrohlich dann, wenn dich so eine Spinne sticht. Gell?
Da gibt es ja in Australien so einiges an Getier, was einem gerne mal den Todesstoß versetzt. Wie seid ihr damit so umgegangen, wenn ihr da mit Zelt unterwegs wart und dann ja auch
Zelt absolut zumachen, Reißverschluss zu haben, auch vor allem die Schuhe reinstellen.
Ja.
Nicht die Schuhe vorm Zelt lassen. Ja, und wenn du draußen gehst, immer genau auf den Boden schauen. Ich habe auch einen Stock genommen, so einen kleinen, dass der vor mir ist, falls eine Schlange da ist, dass man die ein bisschen abwehren kann.
Und beim Klettern sitzen wahrscheinlich auch einiges von diesen Tieren in so Felsritzen und Felsspalten, oder?
Ja, es hängt davon ab. Aber wir hatten eine Wandzimmer gegangen, die ging steil hoch und es waren immer große Bänder. Mhm. Und man konnte mit dem Kopf nicht auf das Band draufschauen, sondern man musste wirklich immer so suchen und abtasten. Und ich habe immer im Kopf gehabt, Mensch, hoffentlich liegt da keine Schlange auf dem Band, wo ich nicht hinschauen kann und das abtaste.
Ist aber nie was passiert.
Ist nie was passiert, aber wir waren da schon sehr, sehr bewusst, wenn du draußen gehst. Es war völlig abseits ohne Weg durch die Natur, ja, wo wir waren.
Das ist ja jetzt eine Erfahrung, die sehr einzigartig ist, sage ich mal. Also kann man ja überhaupt nicht mit dem Campen in Mitteleuropa, selbst mit Zelt, vergleichen. Würdest du sagen, dass dich das verändert hat oder dass du was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, du merkst eigentlich die Verantwortung, ja. Vor allem meine Partnerin habe ich mich auch verantwortlich geführt, weil ich war ja da der bessere Kletterer und du musst wirklich schauen, dass nichts passiert und auch, dass mit den knappen Ressourcen du auskommst. Weil ein Kletterunfall wäre da sehr, sehr fatal gewesen damals, ohne Handy, völlig im Outback abgelegen. Und es ist eigentlich auch ganz gut, mal zu spüren, dass man mit einfachsten Mitteln zurechtkommt. Einfach nur mit einem kleinen Zelt, Isomatte und das Essen machst du über ein Feuer und das Ganze mal für 4 Wochen. Denke ich oft dran.
Und so die Verbindung zur Natur, hat sich die da auch gefestigt bei dir? Also, weil ich habe jetzt schon in der Einleitung rausgehört bei deiner Vorstellung, dass du ja insgesamt offenbar sehr naturverbunden bist.
Ja, ich bin ja im Berchtesgadener Land aufgewachsen. Direkt in den Bergen von klein auf war ich eigentlich dort in den Bergen unterwegs. Auch schon mit den Eltern bei Wanderungen, Skifahren, Skitouren, also von ganz klein auf. Und das war eigentlich mein großes Hobby früher.
Und so eine Reise wie damals, würdest du die heute noch mal machen? Auch jetzt mit dem Risikobewusstsein, das sich ja mit jedem Jahr so ein bisschen verändert. Ich merke das an mir selber, dass ich früher auch Sachen gemacht habe, wo ich heute sagen würde, das war vielleicht ein bisschen nicht so schlau.
Ich habe mich völlig verändert. Früher bin ich eigentlich mit ganz einfachen Mitteln zurechtgekommen und jetzt in meinem Alter brauche ich eigentlich schon Komfort und will das auch spüren. Das könnte ich mich nicht mehr auf sowas einlassen. Bin aber wirklich froh, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe früher.
Das kann einem ja auch niemand mehr wegnehmen. Ne? Das sind so, sind so Erlebnisse, die brennen sich ins Gedächtnis ein und die kann man ja auch mit keinem Geld der Welt bezahlen.
Ja, auch, dass man weiß, man kann mal auch mit ganz einfachen Dingen zurechtkommen und da sehr zufrieden sein. Ja. Weil oft steht ja Unzufriedenheit, wenn man denkt, ja, ich kann mir das und das nicht leisten und das nicht machen. Und da kann man sich eigentlich wieder gut zurücksetzen und sagt, Mensch, du weißt eigentlich, geh ein bisschen raus, 2-3 Stunden und kannst dich dabei ganz gut fühlen.
Ist jetzt eine andere Situation als bei mir, aber ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast mal erwähnt, dass für mich die Zeit, wo wir 4 Jahre komplett mit dem Wohnwagen in Europa unterwegs waren und auch ja sehr reduziert gelebt haben, auf sehr kleinem Raum, auch nichts kaufen konnten, großartig, weil wir sowieso keinen Platz hatten, dass mir die auch sehr viel Zukunftsangst genommen hat, weil ich da auch gemerkt habe, naja, das so ein Leben auf so kleinem, beengten Raum funktioniert gut. Man kann glücklich sein, wie du sagst. Man kann auch zum Konsum guten Gewissens Nein sagen. Und es ist nicht nötig, so viel zu besitzen und so viel Geld auszugeben jeden Tag.
Ja, gut, da wurde man dann nach 4 Wochen wieder abgeholt, wo wir waren, und haben dann unser repariertes Auto wieder gehabt, so einen alten Toyota Corolla ohne Klimaanlage damals. Und das in Australien, im australischen Sommer. Und sind dann die Küste hochgefahren. Über Sydney waren wir lange in den Blue Mountains, über Brisbane, und waren dann, Surfers Paradise war für mich ein tolles Erlebnis. Da kommen die Wellen 5-6 Meter, brechen da rein. Und ich war ja früher sehr guter Wettkampfschwimmer in der Schule und habe mich da den Wellen gestellt. Und mal waren wir 3 Tage, haben uns da total ausgetobt.
Und habt ihr da weiter dann auch gecampt mit dem Zelt? Oder?
Ja, immer. Immer kleines Bergsteigerzelt und Isomatte.
Also über das halbe Jahr hinweg sozusagen.
Ja. Haben uns dann aber nach den 4 Wochen, Feuerholz ist wirklich hart, so einen Benzinkocher gekauft.
Oh, Luxus pur dann.
Okay. Aber kein Stuhl, kein Tisch. Also wird eigentlich alles am Boden gemacht oder es ist irgendwo mal eine Bank, wo man sich hinsetzen kann.
Und wie war das für euch so als Paar, dann so komplett auf sich zurückgeworfen zu sein und wirklich, ja, mit quasi mit der Mindestausrüstung klarzukommen? Würdest du sagen, dass euch das eher zusammengeschweißt hat oder gab es dann auch immer wieder Konflikte?
Nee, wenn du so was angehst mit der Partnerin zusammen, du musst dich sehr gut verstehen, sehr gut miteinander zurechtkommen. Für mich war es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil ich musste da mehr Verantwortung übernehmen. Das habe ich halt sehr, sehr gespürt. Aber wir haben uns, es war ein halbes Jahr lang sehr harmonisch.
Und dann hast du ja quasi einen kompletten Turn gemacht, auch beruflich. Ich weiß jetzt nicht genau, direkt nach deiner Rückkehr nach Deutschland bist du dann, glaube ich, auch schon ins Berufsleben eingestiegen, oder?
Naja, vorher schon. Ich komme eigentlich persönlich sehr stark aus dem Bergsport und habe dann Gott sei Dank stufenweise und vor allem nach der Meisterausbildung festgestellt, dass ich das nicht mehr in der Intensität betreiben will, den Bergsport und das Klettern, und mich mehr den beruflichen Herausforderungen stellen will. Das hat mich mehr interessiert.
Und wo ging es dann für dich hin?
Ja, da hatte ich dann, weil ich hatte da als Jahresbestmeister abgeschlossen und mit einem sehr guten Abschluss und hatte dann mehrere Möglichkeiten. und hatte unter anderem ein Angebot von Katrain, dort im Service als Abteilungsleiter anzufangen und habe mich dafür entschieden.
Da hattest du, glaube ich, auch schon deine Ausbildung gemacht, ne?
Ja, da war ich schon.
Ah ja. Fertig. Ja gut, dann haben sie
qualifiziert.
Haben sie dich direkt behalten?
Ja, das gut, ich musste mich einarbeiten in die Produkte, weil ich komme ja aus der Fernsehtechnik, das war dann Satellitenempfangstechnik und da war ich in der Verantwortung weltweit für den Service mit 15 Mitarbeitern in Grassau.
Megasat kennen viele unserer Hörerinnen und Hörer schon. Da hatten wir ja auch schon Podcasts im letzten oder vorletzten Jahr. Jetzt muss ich direkt überlegen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, letztes Jahr war es gewesen. Und Megasat hat ja die Marke Katrain übernommen. Ja. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und was das jetzt auch für dich persönlich bedeutet hat? Weil du warst ja sehr stark auch in dem Unternehmen verhaftet. Und ja, dann kam die Übernahme. Wie ging's dir damit so?
Ja, man muss sagen, ich war 13 Jahre lang bei Katrain beschäftigt. Also erst im Service, dann im Produktmanagement, dann im Vertrieb und zum Schluss in der Geschäftsführung für einen Teilbereich. Mhm. 13 Jahre, dann habe ich gemerkt, eigentlich kann ich auch selber ein Unternehmen führen und hatte Megasat gegründet. Und wir waren dann eigentlich mehr oder weniger Wettbewerber mit Katrain zusammen. Und als wir dann gesehen haben, dass Katrain Insolvenz angemeldet hat, haben wir Kontakt aufgenommen zum Insolvenzverwalter und mussten halt erstmal analysieren, woran liegt's, ja? Weil wenn du ein Unternehmen, das ist eine Riesenaufgabe, aus der Insolvenz holen willst, musst du erstmal verstehen, was haben die falsch gemacht und was willst du machen, um die Firma da rauszubringen und die Arbeitsplätze auch zu sichern.
Und würdest du sagen, jetzt zurückblickend, dass es für dich eine wirtschaftliche Entscheidung war oder auch so ein Stück Herzensangelegenheit?
Das ist eine große Herzensangelegenheit, aber es muss darüber, die wirtschaftliche Betrachtung muss drüber stehen. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich denke mal, das ist die Kombination, dass man es machen will und du musst für dich wirklich hart prüfen, ob es auch geht. Aber diese Entscheidung muss drüber liegen, weil die Verantwortung da zu groß ist, auch vom Kapitalinvest und auch von den Arbeitsplätzen, wo man die Verantwortung übernimmt.
Also rational über emotional, trotz aller Liebe zur Firma.
Das musst du unbedingt machen.
Katrain ist ja unter Camperinnen und Campern durchaus eine bekannte Marke gewesen. Hast du irgendwie so gemerkt, dass da jetzt bestimmte Erwartungen auch auf euch zugekommen sind? Oder, also wie geht man damit sowas um? Das ist ja immer so eine Frage dann bei so einer Übernahme. Will man den Markenkern erhalten? Schlucken was komplett? Was war da so bei euch die Strategie?
Gut, Katrain ist ja im Premium-Bereich positioniert. Und das ist auch die Abgrenzung zu Megasat. Megasat sind die Entwicklungen, decken den Preiseinstieg und das mittlere Preissegment ab. Und das ist auch die Ergänzung der Marke. Und mit Katrain, deswegen sind wir eingestiegen, decken wir den Premium-Bereich ab. Mhm. Und das sind auch die Synergien, die wir haben.
Und dann gibt's ja auch noch Telestar. Wo würdest du das dann einsortieren unter demselben Dach?
Telestar kommt ja aus dem Technisat-Konzern. Das hatten wir ja vor 2 Jahren gekauft. Und haben wir jetzt entwickelt rein in der Audiotechnik, also digitale Audiotechnik.
Wo würdest du denn die konkreten Stärken der einzelnen Marken sehen? Also du hattest ja schon gesagt, Premium-Sektor und Einstiegssektor, aber wie grenzen die sich sonst noch so ein bisschen voneinander ab vielleicht? Also für wen ist zum Beispiel welche Marke auch gemacht, wenn jetzt jemand sich vor einer Kaufentscheidung befindet zum Beispiel?
Ja, Megasat und Katrain sprechen hier eigentlich unterschiedliche Kundenbedürfnisse an. Also Megasat, attraktives Preis-Einstiegs-Verhältnis, ist für den Kunden, der zuverlässige und funktionale Lösungen sucht. Und das Ganze bei einem sehr guten Servicekonzept. Und Kathrein ist der Anspruch natürlich, Entwicklung und Produktion, dass es der Premium-Marke gerecht wird und wird dann viel, viel mehr Aufwand da betrieben.
Und wenn du so einmal die Produktportfolios der drei Marken grob abgrenzen würdest, also Kathrein und Megastar haben ja Satellitenlösungen, aber auch, ich weiß nicht, Kathrein, gibt es da auch Internetgeschichten oder wie würdest du es einsortieren?
Gut, Kathrein ist sehr viel im professionellen Installationstechnik für den Elektriker, dass große Gebäude mit der Technik verkabelt wird und dass da überall Fernsehen funktioniert in jeder Wohnung. Das ist eigentlich das Hauptgeschäft von Kathrein. Und da ist nur ein Teilbereich, der aber sehr bekannt ist für einen Campingbereich. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang oder auch Router für Internetempfang.
Wenn wir jetzt mal auf die großen Themen des heutigen Campings gucken, Internetempfang, Fernsehempfang, und mal ein bisschen von der Unternehmensstrategie weggehen. Es gibt ja immer wieder viele Diskussionen und die haben wir ja durchaus auch schon mit dem Harald geführt, der bei uns schon zu Gast war. So dieses Verhältnis zu Satelliten, also von Satellitenempfang zu Streaming zum Beispiel, gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Würdest du sagen, dass heutzutage wirklich sich das noch lohnt, eine Satellitenanlage auf ein Wohnmobil zu packen? Oder reicht eigentlich inzwischen Streaming über Mobilfunk?
Ja, also ich persönlich, auch von meinem Nutzerverhalten, bin ein klarer Fan von der Sat-Anlage, weil der große Vorteil ist, du drückst auf einen Knopf, die Schüssel geht raus und du hast Fernsehempfang. Streaming ist schon gut, wenn man sich in den Ballungsgebieten bewegt. Wenn man dann aber mehr abseits unterwegs ist, wird der mobile Empfang sehr, sehr schwierig sein. Auch gerade wenn man in Europa unterwegs ist. Skandinavien ist sehr guter Empfang, in Spanien, in den Küstengebieten, aber wenn man dann mehr ins Landesinnere geht, wird es halt schwieriger. Am besten hat man beide Lösungen.
Das ist natürlich für die Kunden die beste Lösung, aber auch für euch als Unternehmen. Dann habt ihr beide Produkte abgedeckt. Aber das ist tatsächlich, was du sagst mit dem Empfang, das ist ja was, was wir auch immer wieder feststellen. Wir haben ja eine LTE-Komplettlösung an Bord und wir haben immer wieder Probleme mit dem Internetempfang, auch und gerade in Deutschland. Da machen wir uns ja regelmäßig auch im Podcast drüber lustig, dass das einfach nicht immer klappt. Wir sind jetzt auch nicht die Leute, die so wahnsinnig viel Fernsehen gucken müssen. Deswegen ist es für uns dann relativ egal. Bei uns geht's eher ums Arbeiten. Da sind wir mit Satellit sowieso nicht bedienbar. Aber wenn jetzt jemand natürlich sehr gerne, sehr regelmäßig seine Lieblingssendungen gucken möchte, dann ist man wahrscheinlich in vielen Gebieten auf jeden Fall mit einer Sat-Anlage auch besser bedient.
Ja, also wie gesagt, ich bin da ein klarer Fan davon und kann das eigentlich nur empfehlen. Und das wird noch lange, lange so bleiben.
Hast du selber beides oder wie bist du ausgestattet?
Ja gut, ich bin ja viel auf Testfahrten in Europa unterwegs. Und wenn ich dann unser Wohnmobil hier bestücke, dann habe ich ja alles Mögliche dabei.
Oh, wie schön, das ist ja beneidenswert.
In allen Größen und allen Varianten und muss mich eigentlich da der Herausforderung stellen, das in den Randgebieten zu testen und zu optimieren. Ja.
Das ist ja also wirklich.
Ich bin deutlich überaus gerüstet, wenn ich unterwegs bin.
Du kannst quasi alles abdecken, das ist doch schön. Hast du eigentlich selber auch ein Wohnmobil oder bist du nur mit dem Testfahrzeug unterwegs?
Ja, wir haben nur ein Testfahrzeug. Und wenn ich so in Amerika war ich unterwegs, habe ich mal ein Wohnmobil ausgeliehen. Das ist eine tolle Sache, da drüben unterwegs zu sein in Nationalparks.
Und wenn du jetzt Leute triffst, die sich eine Sat-Anlage oder auch eine Internetlösung kaufen möchten, neu, Was würdest du sagen, worauf sollte man da auf jeden Fall achten? Gerade auch vielleicht als Einsteiger, der sich jetzt mit der Technik noch nicht so befasst hat.
Das Allerwichtigste ist, ich muss wissen, mein Reisegebiet. Ja, wo will ich in Europa ungefähr hinfahren? Und das Zweite ist, was habe ich für ein Fahrzeug, wie viel Platz habe ich auf dem Dach? Mhm. Gewicht ist eine Sache, deswegen haben wir unsere Europa-Antenne entwickelt. Die ist halt kompakt, klein, nur 5 Kilo leicht. Und dann sind diese Sachen, wie lang ist die Suchzeit? Das ist bei uns ein bisschen über 1 Minute. Und dann technisch ist bei uns der allergrößte Vorteil, dass wir kein Transponder-Update brauchen. Weil wenn sich an der Satellitenfrequenz was ändert, muss bei vielen Antennen dann Software-Update gemacht werden.
Und das geht ja. Und wie stehst du zu den mobilen, ich sag einfach immer Schüsseln, aber es sind ja gar nicht immer Schüsseln, es sind ja auch Kuppeln, Kuppelantennen teilweise. Aber wie stehst du da zu mobilen Lösungen gegenüber den festverbauten? Wo siehst du da die Schwerpunkte, Vor- und Nachteile?
Ja gut, das Allerbeste ist bei einer portablen Antenne, wenn ich abgeschattet stehe, dass ich die außerhalb vom Baum oder Überdachung hinstellen kann und trotzdem Empfang habe, das ist der allergrößte Vorteil dabei. Weil wenn ich es am Dach habe selber, muss ich halt frei stehen. Mhm. Also eigentlich braucht man 3 Lösungen. Portable, Festmontage, ja, genau. Und die Internetlösung. Und dann wird man jede Situation gut meistern können.
Das ist doch sehr gutes Marketing hier. Und Beim Thema Kaufentscheidung oder auch bei der Installation, was sind da so die häufigsten Fehler, die euch begegnen bei den Campern?
Ja, da haben wir schon so viel Sachen erlebt, auch ganz schlimme Sachen. Zentrales Thema ist eigentlich Kleben und Dichten.
Ja. Ja,
wenn ich das selber mache und glaube, ich nehme einfach einen Kleber und tue das drauf. Wir haben schon mehrere Fälle gehabt, dass die Antennen auf der Autobahn vom Dach fliegen.
Ach,
du kannst dir ja vorstellen, was das heißt, wenn hinter dir jemand fährt. Mhm. Ja, und wenn der Klebeprozess nicht richtig gemacht wird, kann es sein, dass sich die Antenne dann bei 120 löst oder bei 100.
An dieser Stelle.
Gott sei Dank war es immer so, dass dahinter keiner gefahren ist und da war halt die Antenne geschrottet, aber es gab Gott sei Dank keine Verletzte und keinen großen Unfall.
Ja. Aber nur aus Glück.
Aus Glück, ja.
An dieser Stelle mache ich noch mal einen kurzen Werbeblock für uns selbst. Wir haben ja auch mit dem Kollegen Michael Windecker von Dekalin sehr ausführlich über das Thema Kleben und Dichten gesprochen und über die Wichtigkeit, gerade auch bei solchen Projekten sauber zu arbeiten. Also hört da gerne noch mal rein. Ich verlinke euch die 3 Folgen, waren es, glaube ich, auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Also würdest du sagen, eher dann vielleicht, wenn man da keine Erfahrung hat, die Finger von der Selbstmontage lassen und in der Fachwerkstatt einbauen lassen? Oder was würdest du da empfehlen?
Absolut. Das Kleben und das Dichten nur vom Fachmann. Weil kann man sich ja vorstellen, Wasser im Fahrzeug, das ist das Schlimmste, was gibt, wenn es da Feuchtigkeit reinkommt. Und verlierst dann auch die Gewährleistung vom Hersteller. Das kommt noch
das
dazu.
Das kommt dazu, genau. Auch ein wichtiger Punkt. Also wirklich, wenn ihr was selber macht an euren Fahrzeugen, egal ob das jetzt wirklich so eine große Montage ist oder nur eine kleine Dachdurchführung für irgendeine Dachantenne von einem Internetrouter, auf jeden Fall bitte gut informieren und im Zweifel halt lieber dann die paar Euro bezahlen, in eine Fachwerkstatt gehen, weil wenn ihr die Garantie oder Gewährleistung verliert, dann habt ihr am Ende mehr an der Backe. Internet ist auch schon nochmal ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon gesagt, für uns ist eigentlich das Thema Internet das Entscheidendere, weil für uns Fernsehen eben jetzt nicht so die große Rolle spielt. Und ich weiß, dass es vielen Leuten auch so geht, die halt schwerpunktmäßig dann nach Internetempfang unterwegs suchen. Was würdest du sagen? Du hattest vorhin schon angedeutet, es kommt darauf an, in welchen Gebieten man unterwegs ist, auch in Europa. Wie sind da so deine Erfahrungen auch aus den Testfahrten, was die Empfangslage angeht? Also welche Länder sind besonders gut abgedeckt, was das Thema Mobilfunk angeht? Welche Länder und Regionen besonders schlecht?
Ja, das ist, Ballungsräume sind gut ausgebaut und die Regionen darum abgelegene Region ist schlecht. Skandinavien ist sehr gut ausgebaut, ist unsere Erfahrung. Und bei unseren Testfahrten Spanien, die Küste entlang, alles sehr gut. Wenn ich dann mehr ins Landesinnere fahre, wird es dann bescheidener.
Ich habe jetzt tatsächlich bei meiner letzten Tour die Erfahrung gemacht, dass ich teilweise sogar mitten in den Pyrenäen noch sehr guten Internetempfang hatte. Ja, ich weiß gar nicht, wo der herkam, ehrlich gesagt, weil wir waren da absolut im Nirgendwo auf irgendwelchen Serpentinen. Also natürlich nicht überall, aber da waren teilweise Gegenden dabei, da hatte ich 5G auf dem Handy. Und da habe ich mich schon gefragt, warum? Also würde man da nicht erwarten. Und also auch jetzt gerade in Spanien, ich war jetzt nur in Katalonien unterwegs. Ich kann jetzt nichts aktuell sagen zum Rest Spaniens, da war ich jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr. Aber Katalonien ist wirklich internettechnisch relativ gut aufgestellt. Ich vermute, dass es auch immer so ein bisschen davon abhängt, wie viel eben Provinzen oder Bundesländer auch selbst in den Ausbau stecken. Also du kommst ja auch aus Bayern, da weißt ja auch, da haben wir manchmal noch ein bisschen zu kämpfen. Anders als vielleicht in anderen Bundesländern, wo es ein bisschen besser aussieht. Seid ihr in Deutschland auch unterwegs mit eurem Testfahrzeug oder nur im Ausland?
Ja, gut, der Vertrieb ist viel unterwegs, auch bei Präsentationen beim Fachhändler.
Ja.
Da fahren wir gut 30 Mal im Jahr raus und präsentieren uns da am Point of Sale.
Was berichten da die Mitarbeiter so von der Netzabdeckung in Deutschland?
Ja, eigentlich sehr, sehr gut.
Okay. Haben wir andere Erfahrungen gemacht. Aber ja, es ist natürlich immer eine Frage, wo du dann unterwegs bist.
Ja, klar.
Und wenn wir jetzt mal auf die Produkte gucken, jetzt mal unabhängig von euren Marken, ne? Aber wenn man jetzt Nutzern so einen allgemeinen Ratschlag geben würde, die sagen, Internet ist für mich wichtig, ich bin da auch bereit, ein paar Euro für auszugeben. Das muss jetzt nicht das kleine Mifi-Router sein von Amazon, sondern ich nehme auch gerne mal irgendwas über 100 Euro vielleicht in die Hand, um eine wirklich zuverlässige Lösung zu haben. Ja. Was würdest du sagen, worauf sollten die Kunden dann beim Kauf achten? Also woran erkenne ich einen guten Router, der sich vielleicht auch in der Qualität und in der Langlebigkeit, in der Empfangsqualität und so weiter von Elektrofachmarktprodukten unterscheidet?
Ja, da gibt's ein paar ganz wichtige Kriterien. Das Allerwichtigste ist eigentlich, der Router muss die schwankende Bordspannung abfangen können, weil die Batteriespannung sich ändert und der Router selber intern muss das ausregeln können. Das ist mit das wichtigste Kriterium. Dann Vibrationsfestigkeit, dass das innen solider alles gebaut ist. Und dein Campingrouter muss auch von der Temperaturbeständigkeit anders aufgebaut sein von den Bauteilen, weil die Schwankungen sind da deutlich größer als wie zu Hause ist ungefähr immer die gleiche Temperatur. Das sind eigentlich so die wichtigsten Kriterien.
Und woran erkenne ich diese Punkte als Laie, wenn ich jetzt nur auf den Router drauf gucke?
Also wenn man einen Megasat-Router kauft, hat man diese Eigenschaften. Und ich gehe davon aus, der Wettbewerber wird das auch herausheben und damit werben. Muss man halt auf die Verpackung schauen.
Genau, also die technischen Spezifikationen sich einmal genau durchlesen, um da sicher zu gehen. Okay. Und ich weiß gar nicht, ist es ein Mitbewerberprodukt von euch, Starlink? Was hältst du davon? Ich will jetzt gar nicht über politische Fragestellungen beim CEO sprechen, sondern nur jetzt, wenn wir rein auf das Produkt gucken, ist es für euch ein Konkurrenzprodukt oder läuft es so quasi so ein bisschen außerhalb eurer Produktstrategie?
Starlink, finde ich, ist ein sehr, sehr teures Produkt, weil die Europaflat ist momentan 89 Euro im Monat und muss man für 2 Jahre abschließen. Also zahlst du da 2.100 Euro in 2 Jahren, davon kann ich mir 2 Sat-Anlagen kaufen.
Und habt ihr das irgendwie bei euch in der Unternehmensstrategie, also guckt ihr da genau hin, was die machen oder ist es euch wurscht?
Das ist schon für uns sehr wichtig, dass wir uns immer der neuesten Technologie stellen. Das ist ja auch so meine persönliche Motivation an der ganzen Sache, das zu monitoren und jedes Jahr voranzutreiben. Das ist ganz, ganz wichtig für die Marke Megasat und Katrain. Wir haben die Produkte getestet und uns angeschaut. Es ist sicher ein Produkt, wenn einer sagt, ihm ist es wert, das auszugeben, kann man sich das anschaffen, muss halt mit diesen Fixkosten leben. Man kann es einmal 2 Monate unterbrechen und ruhen lassen, einen 2-Jahres-Vertrag. Aber mit den die Kosten muss man halt da akzeptieren. Mhm. Und funktioniert nicht, wenn du abgeschattet stehst. Ja? Das musst du überlegen.
Ja, wir haben da ja auch schon unsere Erfahrungen leider mitgesammelt und haben das Teil dann wieder zurückgeschickt. Also das war in unserer Anfangszeit hier, als wir wieder hier diese Wohnung hatten, die wirklich im empfangstechnischen Nirgendwo liegt, auf dem kleinen baden-württembergischen Dorf an der bayerischen Grenze. Und bei uns hat es eben nicht funktioniert, weil wir die Sicht nicht frei hatten, die wir gebraucht hätten. Damals war es die Sicht nach Norden. Ich glaube, da hat sich jetzt ein bisschen was geändert, aber für uns hat es halt leider gar nicht funktioniert. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den ich vorhin vergessen hatte bei unserem Gespräch über eure SAT-Anlagen. Ich meine, das war auch letztes Jahr mitbekommen, dass ihr eine neue Antenne im Programm habt, die alle Empfangsgebiete abdecken soll. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Weil du hattest ja vorhin gesagt, auf jeden Fall müssen die Leute gucken, wo fahre ich hin, damit eben die Abdeckung stattfindet. Aber was hat es denn mit diesem Produkt genau auf sich?
Ja, um in ganz Europa unterwegs sein zu können und Empfang zu haben, braucht man einen sehr großen Spiegel. Ja, sagen wir mal, diese 85 Zentimeter sind ja wirklich groß. Und wir haben ein neues Produkt entwickelt mit einem Hochleistungsspiegel und vorne die Elektronik des LMB, ein besonders leistungsfähiges, und konnten dadurch den Spiegel auf 55 Zentimeter schrumpfen bei gleicher Empfangsleistung. Und das ist unsere Europa-Antenne, das neueste Produkt.
Die gibt's auch schon zu kaufen, ne?
Die gibt's zum Kaufen, haben wir europaweit getestet, kann man sich die Ausleuchtzone anschauen, und die braucht auch nur 99 Zentimeter am Dach. Das ist wirklich klein.
Und das ist jetzt aber dann wahrscheinlich auch eine hochpreisigere Lösung. Oder was unterscheidet die jetzt von den anderen Antennen?
Ja gut, die ist kleiner, leichter, hat die gleiche Leistungsfähigkeit und ist sogar ein bisschen günstiger als die großen Antennen.
Oh, okay. Und wem würdest du die dann empfehlen und wem eine andere Antenne von euch? Weil ihr habt ja etliche verschiedene Modelle.
Ja, man muss mal unterscheiden, die Portablen und Festmontage, das ist eigentlich der größte Unterschied. Mhm. Gerade die Portablen nehmen viele, die mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Ja, Festmontage, wenn man sagt, ich habe viel Platz am Dach, nehme ich eine große, da bin ich immer auf der sicheren Seite, habe ich einen Kastenwagen, haben wir dann kleinere Lösungen, wo man halt im Randgebiet ein bisschen eingeschränkt ist. So unterscheiden die sich.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal gemeinsam so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, da würde mich jetzt interessieren, ob wir dieses Jahr noch eine Neuheit von euch erwarten dürfen. Also wir schielen natürlich jetzt schon auf den Caravan-Salon. Der findet ja jetzt bald wieder statt und sind schon so ein bisschen dabei, uns zu informieren, was da wohl so alles kommt. Was können wir davon uns freuen, was von euch vielleicht zu sehen sein wird?
Gut, bei Katrain stellen wir das Produktportfolio neu auf. Da ist vor allem ein absolutes Highlight der portable Antenne mit Streaming-Funktion, dass ich am Tablet dann auch fernschauen kann, mich woanders hinsetzen kann. Dann kommen 5G-Router mit eSIM. Das ist die neueste Technologie. Und im Entertainment, im Fernsehbereich bringen wir ein Produkt mit Frontlautsprechern, dass praktisch das Klangerlebnis nach vorne gut abgebildet ist. Weil die anderen Fernseher haben die Lautsprecher nach hinten und das reflektiert dann von der Rückwand und hört sich nicht so gut an. Deswegen gibt es ja die Lösung, dann die Soundbar unterm Fernseher. Und da bringt Katrain ein Produkt mit einem besseren Soundsystem schon integriert.
Also das Genau, da habt ihr jetzt Schwerpunkt auf Katrain dann für dieses Jahr.
Ja, Megasat ist ja Vollsortiment, da sind wir ja alles schon voll ausentwickelt und da ist eigentlich meine Motivation, Technologieveränderungen jedes Jahr nach vorne zu tragen und die Produkte entsprechend anzupassen. Das ist unser Job und mein Ziel und das macht mir eigentlich Spaß.
Also da im Grunde Fokus auf Weiterentwicklung?
Ja, das ist so mein persönlicher Antrieb und auch von unserem Team.
Wenn euch jemand von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auf dem Caravan-Salon mal besuchen möchte, was sollte man sich da auf jeden Fall anschauen?
Ja gut, beim Katrain stand die Produkte, die ich angesprochen habe, das ist ein neues Produktportfolio. Und bei Megasat gibt es die neue Router-Technologie mit eSIM. Und die Antennen sind optimiert mit der Europa-Antenne. Die ist auch jetzt gut, im ein Jahr haben wir die auf dem Markt. Kann man sich darüber informieren.
Also da könnt ihr euch dann auch natürlich beraten lassen. Letzte Frage von meiner Seite. Du hast jetzt schon viele Entwicklungen auch mitverfolgt in den ganzen Jahren, die du in der Branche tätig bist. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft des mobilen Entertainments?
Eigentlich wünsche ich mir maximale Einfachheit bei gleichzeitig größter Freiheit. Das ist eigentlich das Wichtigste. Technik darf es nicht kompliziert machen, sondern muss dich eigentlich unterstützen, das, was du machen willst.
Und gibt es da bei dir auch schon konkrete Ideen oder ist das eher für dich so eine Handlungsleitlinie?
Ja, das ist auch so mein eigenes Nutzungsverhalten. Wenn ich was mache, darf es mich eigentlich nicht aufhalten. Es muss mich unterstützen mit dem, was ich machen will. Ganz, ganz wichtig. Und ich will nicht lang mit irgendwas verbringen, sondern will einfach da auf den Knopf drücken und das genießen. Aber auch für mich ist wichtig, dass ich das Ganze ausschalten kann und meine Ruhe habe und was anderes ein Buch lesen kann. Das ist mir auch sehr wichtig.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort zu einer sonst sehr techniklastigen Folge. Vielen lieben Dank, Sven. Dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Erfolg auch bei der weiteren Entwicklung, bei der Umsetzung eurer Unternehmensstrategien. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann auch bald auf dem Caravan-Salon wieder besuchen können. Vielleicht sehen wir uns dann auch da persönlich.
Ja, ihr seid gern willkommen. Nele, vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.